Hier ist Evolution FM, die Wissenschaftssendung der Münchner Regionalgruppe aus dem Förderkreis der Giordano-Bruno-Stiftung mit der 19. Ausgabe, in der wir über folgende Themen sprechen werden. Medienkompetenz,
freie Radikale und Antioxidantien
und nochmal Ebola. Durch die Sendung führen Frau Dr. Gabriele Tiller
und Benjamin Kleinke.
Das war Run mit Ausrufezeichen, ursprünglich von Entertainment for the Brain Dead und hier als Remix vom Kraftfutter-Mischwerk. Mythos oder Wahrheit? Kommen wir jetzt zum Mythos des Monats oder eben der Wahrheit. Als erstes muss man sagen, der erste Mythos ist, dass es einen Mythos des Monats gibt, weil wir senden ja nur alle 2 Monate. Um gesund zu bleiben, muss man mindestens 3 Liter Flüssigkeit am Tag trinken. Das kann natürlich sein. Also ich erinnere mich, mein Biologieprofessor, der hat gesagt, sämtliche Biochemie findet nur im wässrigen Milieu statt. Könnte also sein.
Könnte sein und ist ja auch eine Empfehlung, die man in vielen Zeitschriften lesen wird. Ja, wenn es dann um gesunde Lebensweise geht, dass man Sport machen soll, viel trinken, viel Vollkorn essen.
Mhm. Genau, 3 Liter am Tag, das weiß jeder. Wir werden das nachher mal auflösen, ob es wirklich stimmt. Mhm.
Obwohl ich ihre Meinung verabscheue, werde ich immer dafür kämpfen, dass sie sie ausdrücken können. Voltaire.
Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Es gibt noch was ganz Neues. Wir haben nämlich eine Hörerfrage diesmal bekommen. Die war jetzt nicht direkt bezogen auf eine der letzten Sendungen, sondern das war so ganz allgemein die Frage. Mhm. Und zwar schreibt der Spiegel Online, dass Medikamente keineswegs so harmlos sind, wie viele glauben.
Ja.
Das bezieht sich auf ein Buch von Peter Götzsche. Und der meint, dass jährlich rund 200.000 EU-Bürger an Nebenwirkungen von Medikamenten sterben. Das wären 8-mal so viele wie die Zahl der Verkehrstoten jedes Jahr. Und dann wird er hier noch zitiert, mit Medikamente sind die dritthäufigste Todesursache nach Herzkrankheiten und Krebs.
Okay.
Und da war jetzt die Frage, ob denn, also ja, wie wir das sehen oder was da unsere Auffassung ist. Ich habe mal ein bisschen versucht, den Zahlen hinterher zu recherchieren und habe gesehen, es sind in Deutschland Todesfälle von Medikamentennebenwirkungen 16.000 bis 25.000.
Mhm.
Das sagt ein Herr Gläske, der ein Gesundheitsforscher aus Bremen ist. Mhm. Wir verlinken das dann auch auf der evolutionfm.de Webseite, die beiden Artikel jetzt in Spiegel Online und der Süddeutschen.
Der Süddeutschen, ja.
Kann man sich nochmal anschauen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es jetzt EU-weit auf 200.000 kommt. Also das Verhältnis stimmt jetzt nicht ganz. Verkehrstote haben wir in Deutschland so vielleicht 4.500 oder so. Das wäre jetzt, also kommt man nicht aufs Achtfache bei sich, das wären ja dann über 32.000 und das sind nur 16.000. Also nur ist gut, ja. Das ist schon eigentlich eine ganze Menge.
4- bis 6-fache.
Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass da jetzt vor allen Dingen auch so Wechselwirkungen mit drin sind, die man vielleicht nicht vorab sich dachte, weil unterschiedliche Ärzte vielleicht dem gleichen Patienten verschiedene Sachen verschreiben und der eine vom anderen nichts weiß.
Ja.
Und wenn der Apotheker das nicht mitbekommt zum Beispiel, dann kann der den Patienten auch nicht warnen. Und gut, aber da kann natürlich das Lesen der Packungsbeilage Leben retten.
Ja, wobei du als Patient, glaube ich, wenn du die Packungsbeilage liest, schon auch gerne mal überfordert bist. Also gerade wenn dann da andere Medikamente drinstehen, ja, und es zum Beispiel Medikamentengruppen sind, dann müsstest du ja auch noch wissen, ob du ein Medikament nimmst, was jetzt in diese Gruppe fällt,
die weil dann
bedenklich ist. Also da muss man sich schon auch ein gewisses Know-how aneignen. Und natürlich, im Optimalfall ist es so, dass wenn der Arzt mir jetzt ein neues Medikament verschreibt, dass der fragt, ob ich eines von den Medikamenten, der kennt ja die Gruppen, von denen bekannt ist, dass sie Wechselwirkungen machen können, ob ich davon eines nehme. Ja, also im Optimalfall müsste ein Arzt, der mir was verschreibt, vorher abklären, was ich an anderen Medikamenten von anderen Ärzten schon nehme.
Ja, oder eben fragen, was man überhaupt für Medikamente nimmt.
Mhm.
Weil wenn ich jetzt als Arzt den Patienten frage, nehmen Sie Beta-Blocker? Und der weiß nur, er nimmt Bisoprolol, aber weiß nicht, dass das ein Beta-Blocker ist.
Ja. Der muss auch wissen eben, und was das für eine Medikamentengruppe ist, oder eine Wirkstoffgruppe, und das weiß ich ja als Patient nicht. Und dann ist ja das Spannende, dass ich ja auch selber noch Medikamente nehmen kann. Also
die nicht verschreibungspflichtig
sind. Genau,
also
was zum Beispiel also als Arzt würde ich in die Fachinformation gucken, die in der Regel für Laien nicht zugänglich ist. Ja, also muss ich eine Kennung haben, dass ich auf diese Fachinformation zugreifen kann.
Mhm.
Und in der Fachinformation stehen dann ja diese Medikamente oder Medikamentengruppen drinne, die eventuell Wechselwirkungen machen. Und da taucht ganz oft Johanniskraut auf. Hast du vielleicht schon mal gehört, dass Johanniskraut tatsächlich sehr häufig mit anderen Medikamenten interagieren kann?
Ich habe gehört, dass das mit Sonneneinstrahlung sich unter Umständen nicht so gut vertragen
das,
soll.
Das, genau. Also das wäre jetzt, wenn du es schluckst, solltest du nicht zwingend jeden Tag dich stundenlang in der Sonne aufhalten. Mhm. Ja? Aber das steht auch ganz häufig in den Fachinformationen als Medikament, auf das man aufpassen muss, wenn man eben jetzt zusätzlich ein anderes, neues Medikament dazu nimmt. Mhm. Klar, und wenn ich das als Patient jetzt dem Arzt nicht sage, dann weiß der das, oder wenn der da nicht danach fragt, ja, dann weiß er das nicht. Und dann kann das natürlich Konsequenzen haben.
Mhm. Und jetzt nochmal diese Fachinformationen, was ist das? Kann man sich das so vorstellen wie die gesammelten Beipackzettel oder?
Sagen wir mal ein ausführlicher Beipackzettel, also gesammelt nicht, weil du wirst die Sachen, die in der Fachinfo stehen, schon auch wieder im Beipackzettel finden, aber natürlich in einfacherer Form und nicht so umfassend. Die ist immer gleich aufgebaut, da steht drin, für was das Medikament zugelassen ist. Dann steht auch drin.
Ist das sowas wie die rote Liste?
In der roten Liste sind ja alle Medikamente vermerkt.
Ja.
Und die Fachinformation ist nochmal, also für jedes Medikament, was in Deutschland zugelassen ist oder auch in der EU, also diese ist dann, wenn das über die Europäische Medizinagentur zugelassen ist, dann gibt es eine europäische Fachinformation oder Summary of Product Characteristics und die wird dann halt in die einzelnen Länder übersetzt. Das heißt, die ist dann in jedem Land gleich, die hat auch immer die gleiche Struktur und da sind unter anderem Wechselwirkungen drin, da sind die häufigsten Nebenwirkungen drin, da steht auch drin, wie häufig welche Nebenwirkung ist.
Mhm. Weil das steht ja in den Beipackzetteln auch immer so gegliedert unter selten oder ich glaube, ich fange an mit häufig und dann wird es immer seltener.
Und die Fachinfo ist aber deutlich umfangreicher, also da findest du eine Menge drin. Auch der Wirkmechanismus wird genauer erklärt. Und was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, dass du Nebenwirkungen erlebst und eventuell eben auch daran stirbst. Es gibt natürlich Medikamente, die sehr heftige Nebenwirkungen machen, muss man ehrlich sagen. Aber es ist ja auch immer die Frage, wie steht es in der Relation zu der Krankheit, die ich damit behandle. Also wenn ich jetzt hypothetisch einen Krebs habe, an dem ich in 4 Wochen sterben würde und ich habe ein Medikament, mit dem ich dann ein halbes Jahr lebe, ja, dann ist die Frage, wie viele Nebenwirkungen du in Kauf nimmst. Und wenn du dann von mir aus nach 12 Wochen an einer Nebenwirkung stirbst, dann hat das nochmal es ist nochmal anders zu beurteilen, denke ich, als Nebenwirkungen, die dadurch entstehen, dass vielleicht die Aufklärung nicht optimal war.
Mhm. Also und man ein Medikament nimmt, was vermeintlich harmlos ist, dann, vielleicht eine Kopfwehtablette, die dann den Vorteil hat, dass sie vielleicht irgendwie magenverträglicher ist als eine Aspirin oder so. Mhm. Und dann stellt sich halt raus, dass es Vioxx ist und dann stirbt man plötzlich an irgendeiner...
Also, ich glaube, da muss man auch wieder sehr gut unterscheiden. Also sind es, weil natürlich habe ich immer so ein Nutzen-Risiko-Verhältnis und das muss ich abwägen. Mhm. Und je schwerwiegender die Krankheit ist und je mehr Einfluss die auf mein Leben und auch auf meine Lebensdauer nimmt, desto eher ist man bereit, auch Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen, die man zum Beispiel bei einer Kopfschmerztablette nicht in Kauf nehmen würde, zu Recht.
Ja, also klar, eben solche Sachen wie Zytostatika dann für die Krebsbehandlung, wo einem die Haare ausfallen und
das würdest du für eine Kopfschmerztablette natürlich nicht in Kauf nehmen.
Ja, verständlicherweise.
Also da denke ich, muss man auch, also jetzt zu dieser Frage, ich denke, da muss man, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, auch mal reingehen und gucken, sind das jetzt vermeidbare Nebenwirkungen, sind es Nebenwirkungen, über die ich nicht richtig aufgeklärt war, oder sind es auch Nebenwirkungen, die eben einfach teilweise zu einer wirksamen Therapie einfach dazugehören, weil du so tief in den Organismus eingreifst, dass du eben logischerweise auch mehr und stärkere Nebenwirkungen
hast. Ja, also bis hin zu einer tödlichen Nebenwirkung im Falle einer Krebsbehandlung, wo man zwar an der Nebenwirkung stirbt, aber viel später als mit dem Krebs.
Im Optimalfall.
Ist natürlich im Einzelfall, muss man sich dann echt selber überlegen, was einem da jetzt besser gefällt. Ja, schön ist ja beides nicht, so viel ist klar.
Und um die Entscheidung kommst du dann nicht rum. Aber natürlich, was das voraussetzt, ist eine gute Aufklärung, dass du das auch entscheiden kannst.
Wenn man es weiß, es gibt ja manchmal auch Fälle, wo eben, hatte vorhin dieses Vioxx erwähnt, das hat der Hersteller vom Markt genommen, weil sich erst als es schon auf dem Markt war, Nebenwirkungen gezeigt haben, die, also auch mit Todesfolge, dass sich der Hersteller entschlossen hat, das vom Markt zu nehmen. Das weiß man offensichtlich nicht immer vorher und ich kann mir auch vorstellen, gerade diese Wechselwirkungen, also die können ja praktisch gar nicht so gut erforscht sein. Ja? Ich kann vielleicht noch sagen, ich kann jetzt irgendwie, weiß ich, Colchicum und Allopurinol zusammen funktioniert nicht oder kenne jetzt gar keine guten Beispiele für so verheerende Wechselwirkungen. Aber was ist denn, wenn ich jetzt, wie viele ältere Leute beispielsweise, 6-7 Präparate nehme? Ja. Da kann doch niemand vorher erforscht haben, ob es da nicht Wechselwirkungen gibt zwischen den Medikamenten. Also
vor allem eben in der Summe dann.
Ja, also das meine ich.
Du kannst A und B untersuchen und B und C, und am Schluss hast du dann eben 7 Stück. Und was alle 7 zusammen machen, das wird natürlich im Vorfeld keiner untersuchen. Und dann, selbst wenn du es untersucht hättest, kann es sein, dass es bei einem Menschen eben gut verträglich ist und bei einem anderen eben dann nicht mehr gut verträglich ist. Also klar, da ist so genau wird man das vorher nicht feststellen können. Ja.
Ja, insofern kann man vielleicht auch gar nicht sagen, dass jetzt da die Pharmaindustrie nicht genügend sorgfältig ist oder so, weil es eben tatsächlich auch Fälle gibt, wo man es vorher nicht sagen kann, wo man es wirklich erst nach der Markteinführung merkt. Und ich würde jetzt nicht unterstellen, dass die sagen, naja, wenn wir da ein paar Mark verdienen können, dann ist ja egal, wenn uns ein paar Patienten sterben. Ich glaube, das ist so, sind die nicht.
Will man auch einfach nicht hoffen. Also da muss man davon ausgehen. Und dafür gibt es ja auch jetzt wirklich diese Verpflichtung, Nebenwirkungen. Also jeder Arzt, der eine Nebenwirkung gemeldet bekommt, muss die ja, also unter bestimmten, je nachdem auch wie umfangreich die ist, aber die muss ja weitergemeldet werden. Ja?
Ja.
Also wenn du irgendeine Nebenwirkung als Arzt hörst, musst du die weitermelden. Mhm. Genau, um sicherzustellen, dass diese Nebenwirkungen, die man vorher nicht finden konnte, dann auffindbar werden. Ja, weil wenn das 3- oder 4-mal passiert oder 10-mal passiert, dann muss man hellhörig werden. Ja.
Ja. Und an wen geben die Ärzte diese Meldung dann weiter? An die Hersteller oder gibt es da irgendeine unabhängige
Hersteller
Stelle?
Also der Hersteller kriegt es. Ja, und gut, der Hersteller muss es aber auch weitergeben.
Kriegt ist klar, aber ich meine, gibt es da so eine unabhängige Instanz? Nicht, dass der Hersteller sagt, er tut es dann irgendwie legt das mal in den Aktenordner und lässt das dann da.
Ja, da gibt es eine Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und die sammelt dann diese Nebenwirkungsmeldungen. Und also natürlich wird es beurteilt und bewertet. Und wenn ein Medikament eben Nebenwirkungen zeigt, dann wird es, wie du sagst, entweder eingeschränkt oder eben vom Markt genommen, wenn die Nebenwirkungen so gefährlich sind, dass sie auch dann in keinem Verhältnis zur Wirkung stehen.
Mhm, ja, und also, und es gibt sogar auch nochmal so eine Stelle, wo die Verbraucher Nebenwirkungen
kann man, wenn man online guckt und Nebenwirkungen eingibt, findet man auch, wo man sich selber melden kann. Mhm. Wenn man jetzt das Gefühl hat, das ist eine Nebenwirkung, die möchte ich melden, ja. Und ich kann jetzt zum Beispiel nicht zum Arzt gehen gerade, ja. Also wobei es ja immer sinnvoll ist, mit jeder Nebenwirkung, die beobachtet, zum Arzt zu gehen und der ist verpflichtet, die zu melden.
Ja, nur im Zweifelsfall kann man auch einfach beides machen.
Kann man beides auch machen, ja.
Professor Click war das mit Surf's Up. In Klammern steht da noch Eat Shit dabei. Da muss ich immer an diesen Spruch denken. Eat Shit, billions of flies, can't be wrong. Medienkompetenz. Mhm. Da fällt mir als erstes ein, Wikipedia, wo es heißt, das sei nicht zitierfähig und da wären auch so viele Fehler drin, wobei, glaube ich, da nicht viel mehr Fehler, auch nicht mehr Fehler drin sind als in anderen Nachschlagewerken und Enzyklopädien. Ja. Ich glaube, das Problem der Zitierfähigkeit kommt eher daher, dass die Artikel halt so volatil sind, ne, weil sich es halt ständig ändern kann.
Ja, wobei da könnte man ja zum Beispiel arbeiten, indem man einen Screenshot macht und mit Datum das als Quelle belegt. Aber ich glaube, es ist schon, weil insgesamt einfach viele Inhalte drin sind jetzt in Wikipedia, die bei denen man nicht genau überprüfen kann oder nicht sofort sieht, wie gut die wirklich referenziert und recherchiert sind.
Aber wie kriege ich denn jetzt raus und ob ein Artikel, ob ich einem Artikel glauben soll oder nicht? Wie machst du denn das?
Ja, also der erste Punkt ist der gesunde Menschenverstand. Also alles, was ich in Wikipedia lese, weil natürlich nutze ich das. Ja, also gerade finde ich, wenn man sich in ein neues Gebiet einarbeitet oder einen irgendwas interessiert, wo man noch nicht so viel Ahnung hat, gucke ich da auch rein. Ja, aber natürlich ein Blick ist immer sinnvoll darauf, wie viele Referenzen hängen da. Ja, am Ende des Artikels. Also habe ich da eine lange Liste oder steht da nur eine oder zwei oder gar keine?
Und was für Quellen werden da genannt?
Was für Quellen, genau.
Also ich kann mich erinnern, das ist jetzt nicht ein originär wissenschaftliches Thema, aber es gab mal den Fall, wo in der Wikipedia in dem Artikel zu Herrn zu Gutenberg ein zusätzlicher Vorname eingefügt wurde von einem Scherzbold. Da hieß er nämlich plötzlich auch noch Wilhelm. Und dann hat es sich so ergeben, dass die Bild-Zeitung freundlicherweise ohne Quellenangabe aus der Wikipedia den Wilhelm abgeschrieben hat und die Wikipedia hinterher das als Quelle angegeben hat und gesagt hat, ja, steht in der Zeitung, muss also stimmen. Aber generell wäre ich bei Politikern oder Personen des öffentlichen Lebens vorsichtig, insbesondere, also wenn Politiker sich im Wahlkampf befinden, dann haben die da immer Parteifreunde, die gerne unschönen Stellen aus der Vita entfernen. Die fallen dann auch regelmäßig auf, weil man sieht, dass die Änderungen, wenn man sich die Versionshistorie anschaut, dann kann man ja unter Umständen feststellen, von welcher IP-Adresse das gemacht wurde und der Deutsche Bundestag zum Beispiel hat feste IP-Adressen, ja, schön, da weiß man es dann und die fallen da regelmäßig auf. Also so deswegen bei Personen ist immer schwierig. Ich glaube, technische Artikel sind da schon deutlich verlässlicher, weil da gibt es einfach nicht so viele Streitigkeiten und Partikularinteressen, dass man da drin rumeditieren müsste.
Das und was natürlich auch jetzt bei technischen Fragen wieder für einen Artikel spricht, ist, wenn da wirklich auch so ein bisschen Pro und Contra abgewogen wird, wenn zum Beispiel bei einer offenen Frage Studien oder Informationen dargestellt werden, die eben in die eine Richtung das Ganze lenken und genauso Studien, die es in die andere Richtung lenken. Also wenn man erkennen kann, da setzt sich jemand wirklich mit dem Thema auseinander und hat sich auch wirklich so breit auseinandergesetzt, dass er nicht einfach seine Meinung vertritt, ja, sondern mal einen Überblick darüber gibt, was ist hier der Stand der Technik oder der Stand des Wissens. Ja, das finde ich spricht auch deutlich für einen Artikel.
Und gerade wenn es jetzt so Themen sind, die man könnte sagen, umstritten sind, also beziehungsweise wenn so Verrückte und weniger Verrückte da aufeinanderprallen, also bei so Esoterik-Themen zum Beispiel, das ist ja durchaus ein Problem, dass da schnell mal was in der Wikipedia landet und man dann nicht auf den ersten Blick beurteilen kann, ob das was Ernstzunehmendes ist. Es gibt, das habe ich auf dem Kongress von der GWOP letztes Jahr mitbekommen, die haben da so eine Guerilla-Skeptizismus auf Wikipedia ausgerufen und haben also dazu aufgerufen, dass man eben solche, wenn da so hanebüchener Unsinn drin steht, dass man das halt dann ruhig korrigieren soll. Jetzt führt natürlich so ein Editor auch nicht unbedingt immer zur Wahrheit. Da gewinnt dann der hartnäckiger ist im Zweifelsfall. Aber es ist natürlich auf jeden Fall schon mal gut, wenn man da so Sachen entgegentritt, ja, wenn da so irgendwelche Mythen als die Wahrheit verkauft werden, das möchte man natürlich nicht. Und da gibt es auch was Interessantes übrigens, also gerade wenn es eben so um Esoterik Sachen gibt, also so Personen und so Ideologien und Ideen, da gibt es ein anderes Wiki, nicht die Wikipedia, sondern das heißt Psiram inzwischen. Das hieß vorher, fällt mir jetzt gerade nicht ein, das hatte man einen anderen Namen. Ich weiß auch nicht, warum die den geändert haben, aber Psiram als Stichwort, wenn man das eingibt, dann kommt man auf psiram.com. Und das ist ein Wiki, wo eben so diese ganze Scharlatanerie und die handelnden Personen da benannt werden und eben dann auch drin steht, wie so deren Ideen angeblich funktionieren. Und da merkt man dann schon relativ schnell, ob das, also wenn das Quatsch ist, ja. Also wenn in der Wikipedia steht, das ist die total tolle Heilmethode für irgendwas und bei Psiram steht dann, dass es eher Kokolores ist, dann würde ich im Zweifelsfall Psiram glauben.
Ja, und ich glaube, was dir immer weiter helfen wird, ist der gesunde Menschenverstand. Also und eine gewisse Skepsis, die ja hier auch gepflegt wird, weil ich jetzt grundsätzlich bei jeder Heilmethode, die dir bis zu 100%iger Wirksamkeit verspricht und dann ominöse Gründe hat, warum sie noch nicht von der gesamten Menschheit angewendet wird. Ja, das sind dann ja gern so Gründe wie die Pharmafirmen verbieten das oder Anhänger der der widersprüchlichen Methode unterdrücken diese Methode. Wenn es Methoden gäbe, die so wirksam sind, dann hätten die sich durchgesetzt. Also das ist schon auch immer
klar, ja, aber es gibt
Kriterium.
Auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt natürlich auch immer so Fälle, wo jemand von irgendwas überzeugt ist und da ist dann auch kein Kraut gewachsen. Da kann man sachlich argumentieren, wie man will. Wenn jetzt jemand meint, man darf sein Essen nicht in die Mikrowelle tun, weil es dann verstrahlt wird, dann kann man irgendwie erklären, wie man will, dass da nur die Wassermoleküle in Schwingung versetzt werden. Das wird den nicht überzeugen. Ja. Aber wenn man jetzt selber...
Man muss es auch nicht erklären, weil jetzt hatten wir ja auch schon mal schon drüber gesprochen. Wenn der da so dran glaubt, dann stimmt es für den ein Stück weit, ja, weil dann hat er halt auch einen Placebo-Effekt und dann ist es super. Das heißt natürlich nicht, dass er allen anderen dann erklären darf, dass es für alle anderen auch so gilt. Ne?
Ja, aber wenn er das dann in die Wikipedia reinschreibt und also manchmal kommt es ja nicht in so einem offensichtlich scharlatanmäßigen Gewand daher, sondern sehr da weiß man dann auf den ersten Blick wirklich nicht, vielleicht stimmt es oder stimmt es nicht. Ja. Deswegen empfehle ich da diesen durchaus mal in dieses Psiram-Wiki reinzugucken.
Und insgesamt finde ich, wenn ich jetzt in Wikipedia bin und eben über ein Thema stolpere, wo ich das Gefühl habe, da passt was nicht oder das ist nicht ganz stimmig, kann ich ja einfach weitersuchen, ja, und einfach mal so gucken, was schreiben denn die anderen, weil da kriege ich ja auch ein Gefühl. Wenn jetzt Wikipedia da zusammen mit einem anderen die Meinung A vertritt und alle anderen aber fundiert die Meinung B, kann ich mir natürlich auch ausrechnen, dass dann in dem Fall Wikipedia nicht stimmt. Also da finde ich, muss man die Anregung immer wieder geben, den Menschenverstand einzusetzen und auch auf das zu vertrauen, was man selber so weiß.
Wir geben aber natürlich gerne Tipps, wie man sich das aneignen kann oder wie man da vorgehen kann, um da solche Nachforschungen selber zu betreiben, weil sonst muss man sich immer auf das verlassen, was andere sagen und ist halt besser, wenn man selber drauf kommt oder sich selber ein Urteil bilden kann.
Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut? Sie sind noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480-2851. 480-2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
Was sind denn Antioxidantien?
Ja, das sind grundsätzlich Verbindungen, die in der Lage sind, Substanzen, die oxidiert wurden, ja, abzufangen oder unschädlich zu machen. Jetzt ist ja eine Oxidation erstmal nichts Schlimmes, aber wenn eben eine Oxidation stattfindet, also eine bestimmte chemische Reaktion, dann kann das passieren, dass sogenannte freie Radikale entstehen, also sehr reaktionsfreudige Verbindungen, die nichts Besseres zu tun haben, als sich sofort einen anderen Reaktionspartner zu suchen. Und diesem freien Radikal ist es dann herzlich wurscht, was es findet. Das heißt, so ein freies Radikal kann sich an bestimmte Eiweiße in der Zelle anlagern, an DNA anlagern. Es wird irgendwas versuchen, um in eine Reaktion einzugehen. Mhm. Und da das dann relativ unkontrolliert erfolgt, weil dieses freie Radikal eben sehr aktiv ist,
also kann man freies Radikal ist es dann so wie zum Beispiel so ein Sauerstoff, was ja immer im Doppelpack auftritt als Gas, ist es ja ein O2. Mhm. Und wenn man das jetzt auseinanderreißt, dann habe ich zwei freie Radikale vom, des Sauerstoffs.
Ja, oder die können mit Wasserstoffverbindungen eingehen. Das ist eben ein Sauerstoffmolekül, was in der Verbindung ist, aber aufgrund der Elektronenstruktur und der so reaktiv ist, ja, dass es irgendwas angreifen will.
Mhm. Ja. Und das ist so, also Oxidation, das gibt es ja auch, wenn man was verbrennt. Also
ja, genau.
Wenn ich jetzt so irgendwie hier diese Visitenkarte anzünde, dann oxidiert sie. Oder,
ist ja ein sinnvoller Vorgang.
Oder wenn es verrostet, dann ist auch. Und ist dann so eine Antioxidanz sowas wie ein Rostumwandler, der dann den Rost wieder in Eisen verwandelt? Oder?
Nee, weil das ist ja dann eine stabile Verbindung, was da passiert ist. Das ist ja eine Oxidation von diesem Eisen und das ist keine reaktive Verbindung. Wenn du Rost anlangst, dann passiert ja erstmal, der ist ja stabil.
Mhm.
Ja?
Also das heißt,
fertig oxidiert sozusagen.
Antioxidantien verhindern, dass es überhaupt erst passiert?
Nee, oder? Die würden tatsächlich, wenn du jetzt eben, wenn der Sauerstoff an eine Verbindung angelagert ist und es keine stabile Verbindung ist, sondern so eine Zwischenstufe, dann entsteht so ein freies Radikal.
Mhm.
Gibt so ein Hydroxylperoxidradikal. Die sind ja in der Zelle oder im Körper, ja, die sieht man nicht. Mhm. Aber bei Rost ist ja die chemische Reaktion erstmal abgeschlossen und es ist ein stabiles Endprodukt. Und freies Radikal zeichnet sich dadurch aus, dass es eben nicht stabil ist, sondern dringend auf der Suche nach einem Reaktionspartner, an dem es sich abreagieren kann. Und wenn es das jetzt natürlich mit deiner DNA macht oder mit der Zellwand, dann entstehen Schäden. Und um die zu vermeiden, gibt es eben Antioxidantien. Der Körper, der bildet welche. Ja.
Von selber macht er das.
Der hat bestimmte Möglichkeiten, Antioxidantien herzustellen, aber es gibt auch Antioxidantien, die man oder Substanzen, die antioxidativ wirken, die man von außen zufügt, nämlich Vitamine. Also Vitamin C ist zum Beispiel Antioxidant. Mhm. Beta-Carotin ist so ein Vorläufer von Vitamin A. Das sind natürliche Antioxidantien, die man sich von außen zuführen kann.
Mhm. Also als Farbe in Lebensmitteln oft drin. Mhm.
Also ja, genau.
Cheddar zum Beispiel.
Dieses, ja, genau. Ja klar, und Karotten enthalten auch viel von diesem Vitamin A, Beta-Carotin, dadurch kommt diese orange Farbe.
Darum sind sie orange, ja.
Und man sagt ja auch, dass eine pflanzliche Ernährung reich ist an Antioxidantien und deswegen auch unter anderem deswegen gesund ist.
Mhm.
Ja, weil diese Pflanzenfarbstoffe haben auch häufig eine positive Wirkung. Aber das Spannende an diesen Antioxidantien ist, dass man, wenn man jetzt so ein bisschen nachdenkt, dann könnte man denken, gut, die freien Radikale entstehen.
Ja, wo kommen die eigentlich her?
Die entstehen bei Stoffwechselprozessen.
Macht der Körper auch selber.
Die macht er selber.
Also der macht sowohl die Antioxidantien als auch die freien Radikale selber.
Und normalerweise versucht der Körper, das in einem gesunden Gleichgewicht zu halten. Mhm. Kriegt er auch hin. Aber man hat eben festgestellt, je älter ein Mensch wird, desto mehr von diesen freien Radikalen hat er.
Ach so, ich dachte, das wäre ja gerade umgekehrt, dass die freien Radikale dazu führen, dass man schneller altert.
Das weiß man nicht. Es scheint ein Zusammenhang da zu sein.
Mhm.
Das kann man erstmal hinnehmen. Es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen dem Alter und den freien Radikalen. Wie der ist, das ist eben genau das Spannende. Da kann man wieder diskutieren und da gibt es auch ganz spannende Studien, weil man lange Zeit eben dachte, man müsste einfach nur diese freien Radikale, die vermehrt entstehen, abfangen. Ja?
Mhm.
Also jetzt mal, du schluckst viel Vitamin C, du schluckst viel Beta-Carotin oder du schluckst viel Vitamin A, ja, fängst damit die freien Radikale ab und wirst nicht so schnell diesen Alterungsprozessen ausgeliefert.
Mhm.
Ja, das war eine Theorie, die hat sich auch sehr lange gehalten, so ab Mitte der 50er Jahre, bis man festgestellt hat, dass es in groß angelegten Studien, ja,
Was heißt groß angelegt? Wie groß sind
die? Ja, das waren 18.000 Menschen, oh ja, 20.000 Menschen.
Oh ja, das ist in der Tat.
Also wirklich große groß, Studien, ja, und auch fundiert angelegte Studien. Und eine sehr spannende war so Mitte der 90er Jahre. Da hat man Männer und Frauen genommen, die hatten erhöhtes Risiko für Lungenkrebs. Ja? Mhm. Und entweder weil sie eine Asbestexposition im Job hatten oder weil sie starke Raucher waren, und hat denen eben Beta-Carotin gegeben und Vitamin A. Und diese Studie musste abgebrochen werden vorzeitig. Also sowas kommt auch vor.
Weil die mehr Krebs gekriegt haben, ja, als die genau. Raucher haben, das habe ich mal also gelesen, dass die Raucher Vitamin A und Beta-Carotin nehmen, glaube ich, dass sie dann besonders, oder Beta-Carotin, wenn sie es als Nahrungsergänzungsmittel zumindest nehmen, dass das für Raucher ganz ungünstig sein soll.
Es ist genau das Gegenteil passiert. Und wirklich, also dass ein Effekt in einer klinischen Studie so früh zu sehen ist und so deutlich zu sehen ist, dass die Studie abgebrochen wird, das passiert nicht häufig, muss man ehrlich sagen. Und die wurde aber abgebrochen. Da hat man also das erste Mal angefangen, drüber nachzudenken, so um die Zeit herum, dass vielleicht diese Theorie nicht so ganz stimmt, ja. Und da gibt es auch immer wieder neue Ergebnisse, ja, also aus verschiedenen Tiersystemen dann, weil du kannst ja beim Tier im Endeffekt die Gene einfach verändern, dass die Tiere entweder mehr Antioxidantien bilden oder dass die weniger Antioxidantien bilden.
Achso, das ist so kann bekannt, dass man es steuern kann. Die Gene weiß man alle und dann.
Genau, du kannst, also das hat man bei Mäusen gemacht, dann gibt es so ein Tier, den Nacktmull, der sehr, sehr lange lebt für
so ein
kleines Tier.
Ein Foto 30, von dem.
30 Jahre lang eigentlich sehr, also zu lang für so ein Tier. Dann gibt es so eine bestimmte Sorte Würmer, in denen man auch sehr gut forschen kann, weil die eine ganz definierte Anzahl von Zellen haben. Und wenn man jetzt da einfach mal die freien Radikale erhöht, ja, indem die mehr davon produzieren oder weniger von den Antioxidantien, würde man ja erwarten, eben diese ursprüngliche Meinung, mehr Radikale, schneller tot. Jetzt mal ganz platt gesagt, ja.
Okay, aber das scheint ja wohl nicht so zu sein.
Hat so nicht funktioniert. Also spannenderweise ist es so, dass das entweder keinen Einfluss auf die Lebensdauer hatte oder eben genau das Gegenteil passiert ist, dass die sogar länger gelebt haben. Da gibt es ganz viele Studien in der Zwischenzeit dazu. Und da muss natürlich eine neue Theorie her.
Ja, hat man eine gefunden?
Es gibt eine Theorie, also es gibt ja diese ursprüngliche Theorie ist ja, wie gesagt, zu viele freie Radikale, Zellschädigung, Krankheit, Alter wird gefördert. Die gegenläufige Theorie ist, dass du eine bestimmte Menge von diesen freien Radikalen brauchst, weil die nämlich genau diese im Körper vorhandenen Reparatursysteme anstoßen.
Ach so, wenn es die nicht gibt, dann wird den Reparatursystemen langweilig und dann bauen die sich ab, genauso wie Muskeln verschwinden, wenn man sie nicht bewegt.
So, und das würde dann erklären, warum eben, wenn du praktisch alle Radikale, was ja nicht funktioniert, aber zu viele abfängst, ja, dass du diese Reparatursysteme nicht mehr, die sind immer noch vorhanden, aber die werden nicht gefördert. Ja? Und wenn dann wirklich was passiert, sind die nicht da, dann müssen die erst wieder induziert werden, ja. Das ist so die andere Theorie, oder dass du eben so einfach, wenn du immer so einen gewissen, das ist ja Stress für den Körper, diese freien Radikale, wenn du die in einer gewissen Menge hast, ja, dass du stressgewöhnt bist und dass, wenn dann ein akutes Stressereignis kommt, dass du das besser abfangen kannst, weil dein Körper mit Stress umgehen kann. Ganz ehrlich, aller Wahrscheinlichkeit nach liegt die Wahrheit in der Mitte. Ja. Zu viele freie Radikale sind genauso schädlich wie zu wenige. Also zeichnet sich wieder was ab. Dieser Mittelweg, was ja Paracelsus schon gesagt hat, die Menge macht das Gift. Wahrscheinlich ist es da wie bei vielen Dingen. Also zu viele Antioxidantien zu schlucken und alle Radikale abzufangen, ist nicht sinnvoll. Ja, aber zu viele freie Radikale zu haben, die ganz klar können Zellschäden auslösen. Ja.
Da gab es doch mal, ich weiß nicht, ob das irgendwie zeitlich mit der Studie korreliert, so eine Behauptung von diesem Linus Pauling, der also gemeint hat, man müsste Unmengen von Vitamin C sich einverleiben und dann wird man also gar nicht mehr krank. Und das hat sich auch ewig lange gehalten. Deswegen essen die Leute jetzt immer Vitamin C, wenn sie eine Erkältung haben. Ja, und das hilft aber halt leider gar nichts.
Also in so einer Meta, es gibt auch verschiedene Meta-Analysen dazu. Ja, es gab eine ganz große Meta-Analyse. Und da hat man bei Vitamin C und Zink, hast du bestimmt auch schon gehört, dem Zink werden auch, weil es jetzt um Erkältung geht, werden Zink auch sehr positive Eigenschaften zugeschrieben. Aus dieser Meta-Analyse war es dann wieder so, bei Zink und Vitamin C, man kann es nicht genau sagen, aber es gibt vermehrt Studien, die sagen, dass Vitamin C überhaupt nichts bringt. Der Vorteil am Vitamin C ist, dass es auch nicht schadet, weil es ist ein wasserlösliches Vitamin. Ja,
ja, das fließt halt raus, das, wie man es
genau
eingenommen hat.
Also
ja,
das was, findest was du alles im Urin wieder.
Kann, was, genau. Kommt einfach wieder raus.
Genau. Wo du ja bei den fettlöslichen Vitaminen, also jetzt bei diesem Beta-Carotin und Vitamin A, über das wir gesprochen haben, aufpassen musst, weil die sind fettlöslich, die bleiben erstmal im Körper. Ja. Und da musst du schon aufpassen, wenn du das zu stark supplementierst, kannst du dich selber auch wieder schädigen damit, ja. Aber also in dieser Meta-Analyse kam schon raus, dass es kann sein, ja, weil es ist ja eine Meta-Analyse, wo ganz viele Studien zusammengefasst waren. Es kann sein, dass in dem Fall jetzt Beta-Carotin, Vitamin A und E tatsächlich eher die Sterblichkeit erhöhen.
Also aber dann, grundsätzlich, nur bei Rauchern.
Nein, grundsätzlich. Also das ist tatsächlich, du hast ja dann immer so ein Verhältnis, ja. Also wenn der Wert, der rauskommt, diese Ratio 1 ist, ja, dann ist es egal, ob du Vitamine nimmst oder nicht. Und viele dieser Studien, da war es aber so, dass man eben ein erhöhtes Risiko hatte oder eine erhöhte Mortalität, ein erhöhtes Sterberisiko durch die Vitamine. Also ja, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ja, also ja, du brauchst Vitamine, weil das wissen wir alle. Ohne Vitamine kriegst du Mangelkrankheiten. Ja,
ja, das ist ja, glaube ich, das mit dem Vitamin C und das hat man ja tatsächlich den Fall, wo es einen Mangel von Vitamin C gibt, den kriegt man, wenn man auf See ist und nichts Gescheites zu essen dabei hat.
Das macht dich
und
krank.
Schimmligen Schiffszwieback essen muss, wo man die Würmer erst rausklopfen muss, dann kriegt man tatsächlich eben Skorbut als Mangelerscheinung. Ja. Aber wenn wir uns hier ganz normal.
In unserer Welt.
Ist es, glaube ich, man kann sich bei uns nicht so ernähren, dass man Vitamin C-Mangel hat.
Nein. Was du machen kannst, das war mal ein interessanter Fall. Vitamin B12 hast du vielleicht schon gehört. Ist ein Vitamin, was man sehr stark bekommt,
das wenn man. Das könnte Fleisch, in Hefe drin sein, oder?
Fleisch vor allem.
Also Fleisch.
Ist auch ein Vitamin, was Leute, die vegan leben, häufig supplementieren. Jetzt ist es ein Medikament, das braucht man in so geringen Mengen, dass du normalerweise, auch jetzt wieder, wenn wir uns jetzt anfangen würden, vegan zu ernähren, unser Speicher ist normalerweise an Vitamin B12 so groß, dass wir das nicht supplementieren müssen, auch nicht, wenn wir uns vegan ernähren. Ja? Weil da braucht man so wenig und man hat in der Regel Speicher, weil die hast du mal aufgefüllt, du bekommst es auch von der Mutter mit. Aber es gibt schon auch Fälle, also die Mutter gibt dir als Säugling Vitamin B12 aus ihrem eigenen Speicher mit.
Aber wie lange halten denn dann
diese Speicher? Das war das eben. Also es gab einen Fall, wo tatsächlich ein Kind an Vitamin B12-Mangel, ein Kleinkind, Säugling gestorben ist, weil es das zweite Kind von der Mutter war, die eben keine ausreichend Vitamin B12-Reserven mehr hatte. Und das erste Kind hatte noch Vitamin B12-Reserven von der Mutter bekommen. Und außerdem hat die Oma dem immer mal wieder ein Wurstbrot untergeschoben. Und das zweite Kind hat es nicht mehr ausreichend mitbekommen.
Ach so, weil die Mutter sich und die Kinder vegan ernährt hat.
Ja, und es ist einfach, also ich meine, deswegen heißen die Dinger Vitamine.
Weil der Körper sie halt nicht, also
wir können sie nicht bilden und wir brauchen sie
zum Leben und der Körper kann sie selber nicht herstellen.
Aber daraus abzuleiten, was man ja eben lange Jahre gemacht hat, Berge von Vitaminen sich zuzuführen oder eben, dass eine Supplementierung auf jeden Fall notwendig ist, stimmt so auch nicht. Im Gegenteil, wie gesagt, es gibt auch Vitamine, bei denen ein zu viel schädlich ist. Ja, also das fand ich spannend, weil diese Theorie von der Bedeutung der freien Radikale für Alterungs- und Krankheitsprozesse hat sich sehr, sehr lange gehalten.
Okay, und das was ist mit den Telomeren? Hat das damit auch zu tun?
Da fragst du jetzt was, das müsste ich jetzt auch wieder nachlesen. Also ob das, was man über Telomere weiß, mit den Antioxidantien zusammenhängt, das müsste ich jetzt auch gucken. Das weiß ich gar nicht.
Also das sind ja, wenn ich es richtig verstanden habe, sind das so Endkappen, Anhänge, die praktisch auf den Chromosomen dranhängen an den beiden Enden. Und die werden immer weniger im Alter.
Da müsste ich echt nachschauen. Das weiß ich nicht.
Aha. Das ist auch spannend. Vielleicht in der nächsten Ausgabe. We start the story when Mom met Dad and they danced all night and he took. All the wine they had, but they rolled the dice and won your genome. And you grew and you grew, and one day you were you, and you looked like your father and mother. Did Jonathan Colton war das mit dem Stück That Spells DNA. Das ist übrigens eine musikalische Untermalung von einem Artikel gewesen in Popular Science. Der hat da so ein ganzes Album gemacht, wo er Wissenschaftsthemen besungen hat und zwar zu jeweils einem Artikel ein Stück. Das fand ich schön, ganz nett und passend. Ja. Wir haben in der letzten Ausgabe über Ebola gesprochen und so ein bisschen kritisiert, dass die Berichterstattung so ein bisschen dünn ist und nicht so recht geglaubt. Ja. Also ich zumindest, dass die WHO recht hat, wenn sie sagt, nach 20.000 Infektionsfällen wäre Schluss. Jetzt haben wir diese 20.000 wie angekündigt oder wie prognostiziert inzwischen erreicht. Also das war, glaube ich, schon Anfang Januar oder so sind die überschritten worden. Auch hier liegt die Wahrheit offensichtlich in der Mitte. Es ist offen, also es ist nicht so, dass die Entwicklung der Neufälle jetzt mittlerweile so als waagerechte Linie sich darstellen lassen, sondern sie nehmen immer noch, es gibt immer noch zusätzliche weitere Fälle, aber das exponentielle Wachstum ist weg.
Ja.
Und das ist für mich ein bisschen, also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so richtig gut interpretieren, was das bedeuten soll.
Ja, und das Spannende ist ja, was wir beim letzten Mal gesagt haben, also drüber gesprochen wird ja kaum noch, ne? Also
ja, also ich habe jetzt so nachrichtenmäßig gar nichts mitbekommen.
In der Ärztezeitung natürlich noch, da ist immer mal wieder ein Artikel, aber wenn man das vergleicht zu vor zwei Monaten, also es ist deutlich weniger geworden, ne?
Ja, da hat die Bild noch geunkt, dass jetzt die ganzen heimkehrenden Pflegeleute aus Westafrika, dass die jetzt hier Ebola nach Deutschland bringen und das gibt jetzt mehr. Sie hatten es ja auch so, das war ja total schwammig formuliert, sie haben gesagt, es wird mehr Ebola-Verdachtsfälle geben. Ja, also nichts im Grunde genommen. Ja, klar, Verdachtsfälle mag es dann schon mal geben, aber wird dann kein Infizierter dabei sein. Diesen Subtext, den hat vielleicht nicht jeder da mitgelesen. Also es ist vor allen Dingen, ich glaube, in Sierra Leone ist das Problem noch überhaupt nicht unter Kontrolle, in Liberia schon und in Guinea weiß ich nicht so genau. Ja. Also da geht die Kurve immer noch so steigt noch an, aber eben vielleicht exponentiell oder nicht, man kann das nicht so sehr gut sehen.
Aber man kann die Zahlen von der WHO zumindest online finden, ne? Die sind vorhanden. Wenn man
klar, also da gibt es weiterhin regelmäßig Updates natürlich, das ist ja sozusagen das Fachorgan für diese Sache, das begleiten die ja auch. Ja. Diese Statistik oder diese Zahlen, die da liefern, die liefern sie ja schon seit Jahren auch, also weil es gab ja schon eine frühere Epidemie und das kann man über den gesamten Verlauf, kann man sich da die Zahlen natürlich von der WHO anschauen. Aber aus der öffentlichen Berichterstattung ist mir weitgehend raus, das kann man schon so sagen.
Wir zerstören heute systematisch die Kulturen, um Ökonomien aufzubauen. Dies ist eine der größten Verminderungen des menschlichen Geistes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man etwas Größeres zerstören kann. Professor Manfred A. Max Neef.
Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Mythos oder Wahrheit? Ja. Jetzt müssen wir das mal auflösen. Stimmt es denn wirklich, dass man immer 3 Liter Wasser am Tag mindestens trinken muss?
Also 3 Liter ist sowieso nicht. Ich kenne so die Zahl 2 bis 3 Liter. Aber müssen, ja klar, du brauchst eine gewisse Menge Flüssigkeit, hast du ja selber gesagt, damit einfach dein Körper funktioniert. Mhm. Es ist ein biologisches System und es ist von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig. Ja, wie warm ist es draußen oder wie kalt? Habe ich Sport gemacht? Wie viel Klamotten habe ich an? Ja?
Die Luftfeuchtigkeit.
Ja, dann spielt ganz ehrlich auch der Hormonstatus eine Rolle, ja. Also beim weiblichen Zyklus kommt es auch darauf an, in welchem Hormonstatus bist, dass du mal Flüssigkeit ein bisschen einlagerst, dass du dann wieder ausschwemmst. So Sachen spielen alle eine Rolle. Mhm. Also du kannst jetzt niemandem sagen, du musst 3 Liter trinken, sonst, weiß ich nicht, geht die Welt unter.
Ja, ist ja vielleicht auch von der eigenen Körpergröße abhängig,
auch,
wie viel das dann absolut
natürlich
sein muss. Ne?
Und was man auch nicht unberücksichtigt lassen darf, ist, wenn dein Körper gewöhnt sich auch dran. Ja? Also wenn er gewöhnt ist, dass der seine 2-3 Liter am Tag bekommt, dann wird er an einem Tag, an dem du nur 1 Liter trinkst, ja, anders reagieren, weil der Körper schon auch eine ganz, ganz feine Steuerung, wie viel Flüssigkeit er ausscheidet, ja. Und dann plötzlich nur 1 Liter zu trinken, das wirst du merken.
Mhm.
Ja, wenn du vielleicht über längere Zeit 1 Liter trinkst, dein Körper damit auch klarkommt.
Ach so, dass man sich da so dran gewöhnt. Aber dann reicht es vielleicht auch. Aber es gibt einen Trick, wie man rausfindet, wann es genug ist. Oder ob es nicht genug ist. Oder ob man was trinken muss oder nicht, oder?
Ja, hat der Körper ja ganz gut eingebaut. Ne? Also man wird müde, man kriegt Hunger. Und wenn man nicht genug getrunken hat, kriegt man Durst. Wobei du ja wahrscheinlich auch weißt, dass es viele Leute gibt, die sagen, dass man eben genau das aushebeln und sagen, du sollst schon trinken, bevor du Durst hast. Dann sind wir wieder am Anfang von der Diskussion. Aber ich glaube auch, du spürst ja.
Ja, also man muss sich jetzt auf jeden Fall nicht auf Gedeih und Verderb 3 Liter Wasser reinzwängen, wenn man es nicht möchte.
Nein, auf keinen Fall.
Dann braucht man es auch nicht. Also das ist tatsächlich, insofern ist es ein Mythos. Es sind nicht 3 Liter, aber natürlich
und auch nicht,
soll man schon ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Genau. Das ist auf jeden Fall richtig. Gut, wir haben eine Webseite, evolutionfm.de. Da gibt es die Sendung auch nach der Ausstrahlung noch zu hören. Da kann man auch gerne Kommentare dazu schreiben oder wenn man eine Frage hat. Die kann man natürlich auch an kontakt@gbs-muc.de schicken. Mhm. Es gibt auch von der Regionalgruppe München, der Giordano-Bruno-Stiftung, einen Stammtisch, der ist jeden ersten Dienstag im Monat. Da kann man also auch gerne hinkommen. Und wir hören uns wieder im März, würde ich sagen. Und bis dahin verabschieden sich Gabi Tiller
und Benjamin Kleinke. Alone, I'm right behind you.
don't feel the same.